Steuerkanzleien aufgepasst. Am 19. September findet die Steuerberater-Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien, in Stuttgart statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB-Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de und sichere dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenloses Ticket. Sei dabei! Bereit für eine neue Herausforderung? Werden Sie eigenständige VLH-Beraterin oder eigenständiger VLH-Berater? Unterstützen Sie unsere Mitglieder mit Ihrem Steuerwissen und helfen Sie ihnen, Geld zu sparen. Profitieren Sie von einer attraktiven Vergütung, flexiblen Arbeitszeiten, umfassenden Schulungen und einem starken Netzwerk. Entdecken Sie Ihre Chancen unter vlh.de/steuerkarriere. Starten Sie jetzt bei dem größten Lohnsteuerhilfeverein in Deutschland, der VLH, Ihrem starken Partner.
Hallo und willkommen an der Steuerbar. Unser heutiges Thema heißt das Verhältnis zwischen Betriebsprüfern und Steuerberatern. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Mit mir gemeinsam führt euch Franzi durch die heutige Folge. Hallo nach München. Hallo Franzi.
Hallo.
Ja, bei Katz-und-Maus-Spiel, da denke ich ja immer an Tom und Jerry. Mal schauen, wer die Maus und wer die Katze ist. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ja, dann beam unsere Hörer doch mal in unser heutiges Thema, bevor ich gleich unseren heutigen Gast vorstelle.
Ja, gerne. Ja, wie wir es schon gehört haben, wir bringen euch heute ein Thema näher, das bei vielen Steuerberatern ja vielleicht auch zu Unsicherheit führen kann, die Zusammenarbeit zwischen Betriebsprüfer und Steuerberater. Dafür haben wir uns einen erfahrenen Betriebsprüfer eingeladen und Frank stellt ihn euch gleich näher vor. Mit ihm klären wir, welche Rolle der Betriebsprüfer spielt und wie sich das Verhältnis zum Steuerberater häufig gestaltet. Hat sich da vielleicht auch was über die Jahre geändert? Dazu gleich mehr. Außerdem geht es auch um ethische Grenzen. Wie können Steuerberater im Interesse für ihre Klienten arbeiten und sich trotzdem stets an die Gesetze halten? Warum ist Transparenz auch so wichtig? Und was, wenn das Vertrauen doch mal gebrochen wurde? Also ich denke, ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine sehr spannende Folge freuen.
Ja, das glaube ich auch. Und heute begrüßen wir Valeri Leontjev in unserem Podcast. Valeri ist Diplom-Finanzwirt und arbeitet hauptberuflich als Betriebsprüfer für die Finanzbehörde, wobei er sich auf bargeldintensive Branchen spezialisiert hat. Darüber hinaus ist er in der Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug aktiv und schult Finanzbeamte, damit diese betrügerische Modelle effektiv erkennen und dann auch bekämpfen können. Valeri ist etablierter Dozent an renommierten Steuerrechtsinstituten, wo er unter anderem in den Bereichen Ertragssteuern, internationales Steuerrecht und Abgabenordnung unterrichtet. Und mit seiner langjährigen Erfahrung bereitet er zudem angehende Steuerberater und Steuerfachwirte auf ihre Prüfungen vor. Ja, wir freuen uns, heute von seiner Expertise zu profitieren und mehr über seine spannende Arbeit zu erfahren. Hallo Valeri, schön, dass du da bist.
Ja, moin aus Friesland. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Ja, dann lass uns doch mal geschmeidig und entspannt in das Thema heute einsteigen. Was ist denn die Hauptaufgabe eines Betriebsprüfers und inwiefern unterscheidet sie sich von der Arbeit eines Steuerberaters?
Naja, die Hauptaufgabe von mir ist ja die Kontrollfunktion, die ich wahrnehme. Also der Steuerberater ist ja, ich sag mal so, die erste Linie, die mit dem Steuerpflichtigen Kontakt hat und auch den Steuerpflichtigen entsprechend berät, ja, den Weg legt, und ich bin dann als Betriebsprüfer in der Funktion des Kontrollierens da. Also ich prüfe das, was der Steuerberater gemacht hat, und überprüfe, ob dann halt die gesetzlichen Vorgaben, die nun mal existent sind, dann auch eingehalten worden sind.
Mhm. Auf diese Rolle würde ich jetzt gerne noch ein bisschen näher eingehen und auch so auf die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. In welcher Form arbeiten denn der Prüfer und der Steuerberater so typischerweise zusammen?
Ja, typischerweise ist natürlich erstmal die Sachverhaltsaufklärung. Das ist so, dass ich bekomme ja die Daten geliefert, ich bekomme die Belege geliefert und ich kenne ja den Steuerpflichtigen nicht, ich kenne auch den Betrieb nicht. Natürlich habe ich mich vorher darauf vorbereitet, ich habe mir angeguckt, wo der Steuerpflichtige zum Beispiel ansässig ist, wo sein Betrieb ist. Ich habe mir die Zahlen angeschaut und die Zahlen sagen oder bilden schon was einiges ab, aber nicht das, was man eigentlich in der Realität vielleicht findet. Und diese Zusammenarbeit findet ja schon damit statt, dass der Steuerberater und der Betriebsprüfer, dass wir uns erstmal überhaupt zu einem Einführungsgespräch dann treffen. Ja, dann reden wir erstmal über den Betrieb. Ich erzähle dann, also ich bin einer, der spielt immer mit offenen Karten. Ich erzähle dann schon von vornherein, ob ich unter Umständen Kontrollmaterial habe, warum ich die Betriebsprüfung überhaupt starte, ob das eine reine Routinegeschichte ist. Und das ist eigentlich so der erste Schritt der Zusammenarbeit, dass man erstmal sich kennenlernt, dass man erstmal sich über den Fall unterhält, dass der Steuerberater mir vielleicht schon die Besonderheiten des Falls vorstellt und sagt, ja, Sie müssen bedenken, dass das, was weiß ich, laufende Kundschaft in der Fußgängerzone ist oder total abgelegen, so wie bei uns in Ostfriesland, irgendwo, wo nur Touristen da sind. Dann würde man sagen, okay, da sind jetzt bestimmte Monate, die auffällig sind. Das würde mir dann halt erklären. Das ist so der erste Punkt der Zusammenarbeit.
Wie, vielleicht direkt als Anschlussfrage, wie nimmst du da so persönlich die Rolle der Steuerberater wahr im Rahmen so einer Betriebsprüfung? Also so, was ich jetzt bei dir schon raushöre, ist, dass er so erklärt oder eben Rede und Antwort steht, bezogen auf deine Fragen.
Für mich persönlich ist der Steuerberater eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich arbeite unheimlich gerne mit professionellen Leuten auf der anderen Seite. Also ich will jetzt den Steuerpflichtigen nicht nahe treten, nur die meisten haben nun mal keine Ahnung vom Steuerrecht. So, und wenn ich einem Steuerpflichtigen direkt gegenüberstehe, gibt's ja auch, dass die nicht beratend sind, dann sind die meiner Meinung nach schutzlos ausgeliefert. Mhm. Ja, also, dass man dann sagt, okay, ich kann als Betriebsprüfer meine Fragen ja entsprechend formulieren. Und der Steuerberater ist in dem Moment für mich ganz, ganz wichtig, dass er diese Schutzfunktion einnimmt und sagt, jawohl, ich gebe dir jetzt qualifizierte Antworten, die du auch gebrauchen kannst.
Ja.
Ja, weil der Steuerpflichtige, meistens ist das ja so, wenn man die trifft, dann ist eine gewisse Aufregung da. Das Finanzamt ist nun mal ungern gesehen. So, und wenn ich jetzt auf einen Steuerpflichtigen treffe, dann kann es sein, dass irgendwelche Aussagen getroffen werden, die ich natürlich in meiner Funktion auch aufnehmen muss, die ihnen schaden, obwohl die gar nicht stimmen. Ne? Also so, das wären dann so die Funktion des Beraters.
Und hast du vielleicht auch so Beispiele für eine gute oder auf der anderen Seite vielleicht auch sehr herausfordernde Zusammenarbeit? Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, das ist einer meiner ersten Fälle gewesen. Und wir sind mittlerweile mit dem Steuerberater wieder clean. Wir haben das bereinigt. Aber man kommt ja als ambitionierter Betriebsprüfer, ein frischer Betriebsprüfer in die Prüfung rein und sagt, das sind meine Feststellungen. Und so habe ich auch gestartet. Ich bin einfach hin und habe dann gesagt, so, das habe ich schon gesehen. Der Rohgewinnaufschlag ist falsch. Das ist nicht in Ordnung, das passt nicht. Und dementsprechend hat sich der Steuerberater auch angegriffen gefühlt, vollkommen zu Recht. Und die ganze Prüfung war dann ein bisschen versaut, weil ich ihm nicht die Möglichkeit gegeben habe, dieses Gespräch zu führen. So, am Ende haben wir die Prüfung dann mit Mühe und Not und Sachgebietsleitern und allen möglichen Leuten beendet. Und das ist natürlich schwierig, ne? Also das ist keine Art der Zusammenarbeit. Aber dann habe ich mich dann zusammengerissen, habe dann nochmal ein Gespräch mit dem gesucht, einfach gesagt, komm, lass mal einen Kaffee zusammen trinken, hingesetzt und dann gesagt, weder von dir noch von mir war das jetzt in Ordnung und dann war das Ding wieder aus der Welt. Ne?
Ja, dass dann auch wieder eine Zusammenarbeit eben funktionieren kann, ne? Das stimmt.
Ja, also im Endeffekt, also sage ich immer, es geht ja um die sachliche, um die Sache an sich. Also das ich greife den Steuerberater nicht persönlich an und möchte auch nicht persönlich angegriffen werden. Ich stelle mich aber kritischen Gesprächen sehr gerne zur Verfügung. Also, dass man auf der sachlichen Ebene sich streitet, gerne auch stundenlang streitet, aber danach mal einen Kaffee zusammen trinken und sagen, so, das war jetzt Arbeit und jetzt sind wir wieder.
Ja. Ja, wie so oft, wenn Menschen zusammenarbeiten, das ist eben immer die Sache, ne, dass man da unterscheiden muss, dass es eben nur um, was heißt nur, aber dass es eben um die Sache gehen sollte und nicht um die Person. Gibt's denn da in der Zusammenarbeit aber auch so gängige Missverständnisse oder etwas, das dir vielleicht in deiner Arbeit als Betriebsprüfer immer mal wieder untergekommen ist, eben, gängige Missverständnisse?
Ja, die gängigsten ist ja, dass ich als Feind angesehen werde. Also das ist vielleicht so die erste Geschichte, dass man sagt, der Betriebsprüfer kommt und der sucht nach Fehlern. Also irgendwo stimmt das ja auch, dass man sagt, das ist ja auch meine Aufgabe, die Besteuerung sicherzustellen. Und jeder von uns zahlt Steuern, ob das der Steuerberater ist, ob das jetzt einer, der Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit hat. Die haben es ja sogar so, dass das direkt vom Lohn einbehalten wird. Und wenn wir als Betrieb, also die Lohnsteuer einbehalten wird, und wenn wir als Betriebsprüfer kommen, dann kommen wir ja zu einem Steuerpflichtigen, der ja diese Steuer selber zahlt. So, und dann muss ich natürlich gucken, ob das alles so richtig ist, was er da gemacht hat. Ob jetzt, diese was ich jetzt wohl hatte, das war so eine Teichanlage, die tatsächlich irgendwie in Betrieb sein sollte. Und diese Teichanlage hat mehrere tausend Euro gekostet und die hatte über Betriebsausgaben abgesetzt bei sich zu Hause. So, und jetzt frage ich euch beide, könnt ihr das, dass man das steuerlich irgendwie begünstigt? Ich glaube nicht, ne? So, und deswegen ist das dann halt meine Aufgabe, dass ich das finde. Und das ist natürlich auch unangenehm, wenn ich ja tatsächlich in sehr, sehr, sehr private Bereiche der Steuerpflichtigen vorstoße. Und dann gibt es ja diese Art des Missverständnisses, dass man sagt, naja, das macht ihm vielleicht auch Spaß, ja, dass man dann irgendwie wühlt oder dass man die Fragen dann stellt oder sonst was.
Ja, wie wichtig ist es an der Stelle auch Transparenz zu schaffen? Also um das Thema Transparenz, Ehrlichkeit, da gehen wir später noch näher drauf ein. Aber gerade wenn du jetzt zu einem Steuerberater neu hinkommst oder eine Betriebsprüfung durchführen möchtest, wie wichtig ist es da direkt mit offenen Karten zu spielen?
Das kommt jetzt tatsächlich drauf an, weil der Steuerberater ist ja für den Steuerpflichtigen da. Ne? Der ist ja an die Gesetze gebunden. Und wenn ich jetzt auf der beratenden Seite wäre, dann würde ich natürlich dem Betriebsprüfer auch nicht alles auf dem Teller präsentieren. Das ist klar. Weil jeder weiß, es ist auch kein Geheimnis, dass wir Schwerpunktprüfungen durchführen. Also wir gucken uns ja nicht den gesamten Betrieb an. Das schaffen wir gar nicht. Wenn ich dann, was weiß ich, 1 Million Buchungen habe, das funktioniert nicht. Und die Aufgabe des Steuerberaters ist ja, das, was ich angefordert habe, zu geben. Nichts zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ne? Und das ist so ein Kunststück, was der Steuerberater machen muss. Die Transparenz ist ja so weit, sag ich mal, geboten, wie ich es haben will. Ich muss dann als Betriebsprüfer auch meine Fragen zum Beispiel richtig formulieren. Wenn ich eine etwas allgemeinere Frage stelle, dann kriege ich eine allgemeinere Antwort. Wenn ich jetzt eine spezifische Frage stelle, indem ich frage, werden die PKWs privat genutzt, dann ist die Transparenz eigentlich so weit geboten, dass der Steuerberater alles mir zur Verfügung stellt, damit ich meine Arbeit mache.
Verstehe. Bevor wir so zum nächsten Block übergehen, welche Strategien und Taktiken siehst du häufig bei Steuerberatern so im Umgang mit der Betriebsprüfung und wie gehst du dann auch wiederum damit um? Ne? Also ich hatte ja am Anfang auch so gesagt, hat sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre verändert? Welche Strategien und Taktiken siehst du da vielleicht?
Auch da würde ich erstmal gerne damit beginnen, als ich mit Betriebsprüfung gestartet habe, dann kennt der Steuerberater einen echt. Dann versucht man so sich gegenseitig abzutasten. Mhm. Die Steuerberater sind neue Betriebsprüfer natürlich, die müssen auch erstmal in den Beruf reinkommen, klar. Die tasten einen ab, so welche Kenntnis hat er überhaupt. Werden dann irgendwelche Sachen einem gegeben, womit man erstmal klarkommen muss. Also, was weiß ich, Behauptungen werden in den Raum gestellt, ohne dann irgendwelche Unterlagen zu belegen. Und dann entweder schluckt das der junge Betriebsprüfer oder der schluckt das nicht. Heute ist das ein bisschen anders. Also ich bin ja, wie gesagt, im ostfriesischen Raum eingesetzt. Die meisten Steuerberater kennt man schon. Dann geht man rein und weiß, wie der Steuerberater tickt. Der Steuerberater weiß, wie ich als Prüfer ticke. Es gibt Steuerberater, die kommen zu einem ins Prüferzimmer und sind einen halben Tag da und quatschen einen voll über das private Leben, über alles Mögliche und versuchen einen vielleicht auch von der Prüfung abzulenken. Ist ja auch eine gewisse Art der Taktik, also diese persönliche Ebene dann nochmal schaffen und sagen, okay, dann ist man auf der Ebene unterwegs und manch einer geht ja auch drauf ein. Die häufigste Taktik ist eigentlich diese Hinhaltetaktik, in dem dann nicht alles sofort gegeben wird. Also wir stellen ja auch Rückfragen im Laufe der Prüfung und dann werden die Unterlagen schlichtweg nicht vorgelegt oder die Berechnung. Jetzt weiß ich aber als Betriebsprüfer, dass diese Berechnungen in der Kanzlei sind. Und dann frage ich mich natürlich, warum bekomme ich genau den Punkt nicht? Vielleicht in der Hoffnung, dass ich nach einer Woche aus der Kanzlei oder aus dem Betrieb gehe und vergesse das. Aber gut, Papier ist geduldig, wir vergessen kaum was.
Ja, verstehe.
Also das ist so diese Hinhaltetaktik, ne? Oder Betriebsbesichtigung relativ spät gelegt werden, ne? Wenn man eigentlich schon die Prüfung durch hat und dann geht man in den Betrieb und stellt fest, ach, ich habe jetzt einen Sachverhalt beurteilt, was gar nicht so ist. Und dann müsste man das nochmal aufgreifen. Und vielleicht klappt die Taktik ja bei dem einen oder anderen. Und vielleicht noch ein Punkt, was mir gerade so einfällt, ist die Aggressivität. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich bin ja hier im ostfriesischen Raum. Wir sind hier entspannt, was das Leben angeht allgemein. Und wenn ich dann Steuerberater habe aus Ballungsgebieten, Köln, Düsseldorf oder Hamburg, das ist ein ganz, ganz anderer Umgangston. Da ist von vornherein gleich irgendwie auf Krawall, na, dass man sagt, so, das ist ein Betriebsprüfer, ich bin der Steuerberater und jetzt messen wir mal, wer stärker ist. Was? Das ist zum Beispiel hier ländlichen Raum nicht so verbreitet. Also hier sind wir etwas entspannter.
Ja, wir kommen ja gleich auch noch zu diesen ethischen Themen. Das ist auch ein spannender Themenbereich. Hm. Kannst du uns vielleicht vorher nochmal kurz sagen, es gibt ja vermutlich eine Reihe gesetzlicher Regelungen, die maßgeblich für das Verhältnis zwischen Steuerberater und Betriebsprüfer sind. Welche sind das?
Ja, im Wesentlichen ist das die Abgabenordnung. Also das regelt ja die Zusammenarbeit zwischen dem Steuerberater und dem Betriebsprüfer, aber auch zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Betriebsprüfer. Da sind dort die Mitwirkungspflichten verankert. Was der Steuerberater dann halt oder der Steuerpflichtige mir an Unterlagen vorzulegen hat, welche Auskünfte er mir zu erteilen hat. Das sind auch die Schutzklauseln für die Steuerpflichtigen. Und wenn ich jetzt mit nahen Angehörigen zu tun habe, dass die Auskunftsverweigerungsrechte haben, dann für mich natürlich auch Regeln, indem ich dann eine bestimmte Frist einräumen muss, bevor ich mit der Prüfung starte. Also ich schicke eine Prüfungsanordnung raus, das ist ein Verwaltungsakt, der Steuerpflichtige ist dran gebunden. Und jetzt muss er einen Zeitraum haben, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Und das sind dann meistens so 2 Wochen und die muss ich ihm einfach geben. Ja, es ist ja doof, wenn ich jetzt eine Prüfungsanordnung schreibe und 3 Tage später vor der Tür stehe.
Sind die immer angemeldet, die Prüfungen?
Ja, okay, die Außenprüfung, die gewerblichen Prüfungen, sagen wir mal dazu, die sind immer angemeldet, ja. Mhm. Es gibt aber auch Instrumente, ich komme ja aus der bargeldintensiven Branche, also Gastronomie ist so mein Bereich, auf den ich mich spezialisiert habe. Wir haben jetzt seit 2017 ein Instrument, also für mich als Prüfer ein sehr cooles Instrument, das ist die Kassennachschau. Das heißt, ich kann unangemeldet bei einem Steuerpflichtigen im Betrieb auftauchen und die Kasse prüfen. So, jetzt ist es aber nicht so, dass ich jetzt wild, sage ich mal, durch die Gegend spaziere und sage, jetzt gehe ich in den Laden XY rein und mache dann eine Kassennachschau, sondern das muss natürlich vorher verfahrensrechtlich abgedeckt sein, dass ich einen Prüfungsauftrag bekomme, dass ich diese Meldung bekomme. Und dass ich dann halt von meinem Dienstherrn beauftragt werde, genau den Betrieb jetzt unangemeldet zu prüfen. Ja. Und dann die Umsatzsteuernachschau ist, so die kleine Schwester von der Kassennachschau, dass man dort nicht nur die Kasse prüft, sondern allgemein so in die Unterlagen reinguckt und sagt, ich habe jetzt hier, was weiß ich, eine Rechnung bekommen, die sieht komisch aus, hast du jetzt die in deiner Buchhaltung drin? Also da muss ich mich auch nicht anmelden. Aber die anderen, die größeren Prüfungen, da muss ich mich anmelden.
Du hast den nächsten Karriereschritt im Blick oder bist auf der Suche nach aktuellem Praxiswissen? Dann profitiere von über 70 Jahren Erfahrung in der Weiterbildung beim Marktführer, der Steuerfachschule Dr. Endres. Ob Vorbereitung auf die Kammerprüfung oder Praxisseminare zu brandaktuellen Themen, wir begleiten dich auf deinem persönlichen Karriereweg. Das Team Endres ist für dich da.
Wir haben ja eben schon so ein bisschen über Transparenz und Ehrlichkeit gesprochen und darüber, wie offen und ehrlich Steuerberater und Betriebsprüfer miteinander kommunizieren. Wo könnte das Zurückhalten von Informationen denn als unethisch betrachtet werden? Also es gibt ja einmal das Gesetzliche, wo du sagst, da gibt es ja gesetzliche Regelungen. Aber wo würdest du sagen, da ist es unethisch, wenn man es zurückhält?
Es wird eigentlich schon fast kriminell, wenn man es zurückhält. Also so muss ich das sehen. Also es gibt Steuerberater, sind glücklicherweise ganz, ganz wenige, die meiner Meinung nach dann auch aktiv irgendwo an der Steuerhinterziehung mitwirken könnten, indem die dann dem Steuerpflichtigen bestimmte Vorgänge in den Mund legen oder bestimmte Aussagen von dem Steuerpflichtigen generieren, sagen. Aber wie gesagt, das ist eine ganz, ganz seltene Ausnahme. Und in dem Zusammenhang werden dann halt die Unterlagen auch zurückgehalten. Oder es werden Unterlagen nachträglich erstellt, irgendwelche Verträge, die vorher gar nicht da waren. Also wenn man jetzt mit Kapitalgesellschaften zu tun hat, die dann auf einmal eine steuerliche Wirkung haben. Und das ist für mich persönlich ein unethisches Handeln und ja gleichzeitig schon fast kriminelles Handeln. Mir ist klar, dass der Steuerberater für den Steuerpflichtigen da sein sollte. Aber der Steuerberater ist ja genauso ein Organ der Rechtspflege, ne, der sich ja auch an die Gesetze halten sollte. Und wenn er diese Linie überschreitet, dann ist es für mich mit der Ethik und auch mit der Berufsethik vorbei. Dann Dann bin ich auch an den Punkten, also wir haben zwei, drei Vorgänge hier in der Gegend gehabt, wo man dann sagt, okay, dann verliert er halt den Titel. No, dann kriegt er die gesamte Konsequenz.
Hast du auch schon mal erlebt, dass es zu Interessenskonflikten gekommen ist? Also dass es persönliche oder finanzielle Interessen der Beteiligten gab, die ja so ein bisschen die professionelle Entscheidung beeinflusst haben oder die Gefahr bestand?
Ja, einmal aus meiner Sicht als Betriebsprüfer. Also die persönlichen finanziellen Interessen gibt es bei mir nicht. Also das ist ja schon ein Bereich der Korruption. Also das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Aber so die
vielleicht wird dir was angeboten, das kann ja durchaus auch sein.
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also angeboten wird einem ja immer was. Ich bin ja in der Gastrobranche. Das heißt, wenn ich in einem Restaurant bin, dann wird einem schon mal das Essen angeboten. Wo man dann sagt, ja, wollen Sie was essen? So, da ist es aber so, dass wir es nicht annehmen dürfen. Oder wenn einem Getränke angeboten werden, ne, dass man dann sagt, ja, wollen Sie denn was trinken? Das ist auch schon so ein Bereich, wo man sagt, naja, kann ich das jetzt annehmen oder kann ich es jetzt nicht annehmen? Ne, aber auch da ist das ja schon so halbwegs geregelt, dass man sagt, naja, bestimmte Sachen kann man annehmen, die führen nicht gleich zum Korruptionsverdacht oder Bestechung oder irgendwas Vergleichbares. Interessant ist es auch, eine Steuerberaterin hier bei uns in der Gegend, die dann die ganze Kanzlei zum Essen eingeladen hat und ich war als Prüfer da mit bei. Oh, so, also in der Kanzlei saß ich und dann sagt sie, kommen Sie mit, wir gehen essen. So, ich bin mitgekommen und dann bestand sie drauf, jetzt das Essen für mich zu bezahlen. Ne? Wo ich dann sage, naja, dann war das halt ein Gespräch, also ich will nicht sagen ein Streitgespräch, aber es war halt eine Unterhaltung, wo ich dann gesagt habe, ja, ich bringe Sie jetzt natürlich in eine Zwangslage, weil Sie möchten mich einladen. Der Rest der Kanzlei ist ja eingeladen, aber Sie müssen mich verstehen, ich kann es einfach nicht annehmen. Ja, und dementsprechend habe ich dort mein Essen bezahlt. Ja gut, dafür gab es am nächsten Tag ein Stück Apfelkuchen, den Sie selber gebacken.
Sehr gut.
Ja, und
so die kleinen Dinge, da kann man...
Ja, und genau, und die persönlichen Konflikte, das hatte ich auch mal, wenn ich dann einen Prüfungsauftrag bekomme, dann klinge ich bei dem Steuerpflichtigen und meine Ex-Freundin macht mir die Tür auf. Und dann steht man natürlich auch da und sagt so, moin, ich bin der und der und prüf dich gerade. Und dann sagt sie, ja, wir kennen uns irgendwoher. Ja, das sind dann aber solche Dinge, wo man sagen kann, okay, jetzt trete ich von der Prüfung zurück und ein Kollege übernimmt das.
Ja.
Oder ich wohne hier in der Ortschaft. Für mich habe ich irgendwann mal beschlossen, ich prüfe hier gar nicht, also in der Ortschaft, in der ich wohne, sondern ich lege meine Schwerpunkte woanders hin, damit ich einfach diese Konflikte nicht habe. Bei dem Steuerberater kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt einen Mandanten habe, der ja sehr umsatzstark ist und dort dann halt die Schiene zu fahren und zu sagen, so, ich mache das jetzt nicht, was du willst. Ja, dass man dann sagt, okay, ich verliere jetzt einen Mandanten, ich verliere den Umsatz. Oder das ist nicht möglich, was du da haben willst. Ne? Also das könnte dann so ein Konflikt sein, dass man sagt, einerseits möchte ich meinen Mandanten behalten, ich möchte das Geld verdienen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Auf der anderen Seite muss man aber das umsetzen, was der Mandant haben will. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Konflikte dort entstehen können.
Wir haben ja eben über das Zurückhalten von Informationen gesprochen. Gibt es denn auch Situationen, in denen der Steuerberater versucht zu manipulieren, um das Ergebnis zu beeinflussen oder ein besseres oder ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen? Hast du das schon erlebt? Wird da mit psychologischen Tricks gearbeitet?
Ja, selbstverständlich. Also ich denke nicht, dass das ein Bereich der Manipulation ist. Auch hier musst du ja wieder unterscheiden, was hast du für eine Prüfungsfeststellung? Also eine Prüfungsfeststellung hat ja, also wieder in meinem Prüfungsbereich, wenn was im Gesetz drin steht, was weiß ich, die private PKW-Nutzung, 1%-Regel, die ist festgeschrieben. Ich kann da nicht dran drehen, sondern die Bemessungsgrundlagen sind da und ich prüfe stumpf die Umsetzung. Ist das alles richtig? Wenn da ein Fehler ist, dann kann der Berater erzählen, was er will. Das funktioniert einfach nicht, der Steuerpflichtige oder der Steuerpflichtige, weil diese Werte schlichtweg vom Gesetz her vorgegeben sind. Interessant wird es, wenn wir im Bereich der Hinzuschätzung landen. Ja, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt meine Prüfungsergebnisse und stelle dann fest, das, was mir der Steuerpflichtige erklärt, ist schlichtweg, kann mit der Realität nicht übereinstimmen. So, und dann habe ich ja den 162 der AO, der sagt, wir sind dann sogar zur Schätzung verpflichtet. Und das ist eine Stelle, wo man dann anfängt, zu diskutieren. Ich habe mathematisch Werte errechnet, wo ich dann sage, so, da sind meine Annahmen, das ist meine Kalkulation und das ist jetzt das, was ich mathematisch im Rahmen der Hinzuschätzung berücksichtigen muss. Und dann kommt natürlich der Steuerberater. Und in meinen Augen ist es auch seine Aufgabe, meine Arbeit zu überprüfen und zu sagen, so, inwieweit hat der Prüfer jetzt hier gerechnet? Passt das alles? Habe ich den Verderb zum Beispiel richtig erfasst? Oder war irgendwie, was weiß ich, eine Kühleinheit komplett kaputt und dadurch ist so und so viel Ware kaputt gegangen und ich habe das nicht berücksichtigt. Mhm. Und da setzt man natürlich alles an. Das ist manipulativ, indem dann gesagt wird, naja, überlegen Sie doch mal, der ist in einer Gegend, da gibt's nicht so viel, was weiß ich, Laufkundschaft zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder der ist an einem Campingplatz und dieser Campingplatz wird in 8 Monaten des Jahres stark besucht, die restlichen Monate nicht. Mhm. So, aber da merkst du gerade, das ist so eine schwammige Geschichte halt, ne? Wo er Argumente bringt, wo ich Argumente bringe. Natürlich versucht man dort psychologisch auch anzusetzen, ne? Auch manipulativ anzusetzen. In meinen Augen auch vollkommen zu Recht, ne? Dass man sagt, so die Meinung, die du jetzt hier gerade hast, die kann gar nicht stimmen. Mhm. Oder, ne? Also das ist, aber ich sehe das auch als eine Aufgabe an.
Ja, das sind so auch die normalen Ausweichmanöver, ne? Das ist halt dieses Katz-und-Maus-Spiel.
Ja, genau. Und das ist ja vielleicht auch so zum Titel der Folge, so Katz und Maus halt. Ne? Also ich sehe mich weder als Katze noch sehe ich mich als Maus. Aber das ist halt so ein Zusammenspiel. Ne? Der eine dann versucht irgendwie was zu bekommen oder irgendwas zu beweisen und der Steuerpflichtige versucht dann halt irgendwie was Gegenteiliges. Mhm. Und vielleicht nochmal die Anmerkung an dieser Stelle. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich arbeite unheimlich gerne mit Steuerberatern zusammen, weil die Steuerberater wissen, also in den meisten Fällen wissen die, was die erzählen und die Steuerpflichtigen dann halt nicht. Mhm.
Es gibt ja eine Grenze zwischen legaler Steueroptimierung und aggressiver Steuervermeidung. Das ist vermutlich einfach das Gesetz, ne? Das ist so das harte Gesetz, wo du sagst, da kann man es ja an den Gesetzen festmachen, wo die Grenze verläuft, oder?
Ja, also im Endeffekt ist das ja so, der Steuerberater ist ja für den Steuerpflichtigen da. Und ich persönlich, weil ich ja auch in der freien Wirtschaft ein bisschen unterwegs bin, also durch meine Dozententätigkeit und die anderen Bereiche halt, ich mag es, wenn der Steuerberater aggressiv plant. Weil man reizt die Grenzen des Gesetzes aus. So, und jetzt habe ich natürlich die Aufgabe als Prüfer zu prüfen, bist du denn im Rahmen geblieben? Ja, und dann kann es ja bestimmte Punkte geben, wo man sagt, okay, das ist jetzt grau. Ja, also das ist nicht mehr schwarz oder weiß, sondern das ist ein grauer Bereich, da geht man aggressiv rein. Und dann prüfe ich einfach stumpf, ob die Tatbestandsmerkmale des Gesetzes noch zutreffen. Ja, wenn nicht, dann sage ich, okay, das Gesetz ist hier verletzt worden und dementsprechend wickeln wir es wieder ab. Der Berater muss dem ja nicht zustimmen. Der kann ja sagen, nee, ich sehe das ganz anders. Und dann geht es vor Gericht. Ja, und vor Gericht wird dann entschieden, ob das dann halt richtig ist oder nicht.
Wie gehst du denn mit Situationen um, in denen das Vertrauen zwischen dir und dem Steuerberater gebrochen wurde? Oder wie kann ein Betriebsprüfer jetzt ganz allgemein damit umgehen? Kann man einen solchen Vertrauensverlust reparieren? Du hast eben von deiner ersten Prüfung gesprochen. Da habt ihr mal anschließend drüber gesprochen, Kaffee getrunken. Gibt es vielleicht vorher schon Steps, die man einbauen kann, damit das Verhältnis nicht ganz zerrüttet ist?
Ja, also wir müssen erst mal gucken. Es gibt ja einmal die Arbeit und es gibt ja den Menschen als Mensch. Also so die Persönlichkeit, die man dann darstellt. Wenn man jetzt, so wie bei mir in der ersten Prüfung, komplett alles in Sand gesetzt hat, dann bleibt ja eigentlich nur noch die Möglichkeit des offenen Gesprächs. Weil der Steuerberater ist eine Zeit lang da, wenn er jetzt nicht gerade mal seine Kanzlei verkauft. Und ich als Prüfer bin ja auch noch ein paar Jahre da. So, wir bleiben wahrscheinlich auch in denselben Ortschaften. Das heißt, die Schnittmenge ist irgendwo in der Zukunft da. Und dann bin ich immer der Freund davon, dass man einfach hingeht und sagt, jawohl, wir reden jetzt miteinander. So, was war jetzt falsch? Klar, ich habe meine Prüferfunktion, du hast deine Beraterfunktion. Was ist bei uns schiefgelaufen? So, und dann versucht man das einfach sachlich aus der Welt zu schaffen. Also mit dem Steuerberater, wo ich mal meinen Konflikt hatte, wir haben es einfach durch ein knapp zweistündiges Gespräch das Ganze aus der Welt geschaffen, indem wir so wie wir gerade miteinander geredet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, ich bin der Prüfer, du bist der Berater. Wir haben halt einen Konflikt alleine aufgrund der Zusammenarbeit, die wir haben. Also ich prüfe, du deine Arbeit. Aber du musst mich auch verstehen, ich muss die Arbeit prüfen. Was ich auch gerade gesagt habe, wir haben also die anderen Menschen, Lohnsteuer quasi sofort abgezogen bekommen, haben nicht die Möglichkeit, irgendwas in den Unterlagen zu machen. Also jetzt nicht die große Möglichkeit. Dann die zweite Geschichte ist, man kann auch einen Steuerberater schlichtweg meiden. Na, wenn man dann sagt, okay, ich verstehe mich jetzt mit einem Steuerberater gar nicht oder mit der Kanzlei gar nicht, dann kann ich sagen, okay, ich gehe da gar nicht mehr hin und ein Kollege übernimmt das. Na, man kann jetzt sich natürlich nicht in allen Kanzleien verscherzen, weil irgendwann mal kann man nirgendwo mehr hingehen. Aber man kann dann sagen, okay, den mag ich jetzt nicht oder die Beraterin, mit der komme ich nicht klar. Und dann trennt man die Bereiche. So, und dann wollte ich noch irgendwas sagen. Ja, und der dritte Bereich, also da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist halt ja dieser persönliche Bereich, wenn man mit dem Menschen nicht klarkommt, dann geht man schlichtweg nicht hin oder man kennt den Menschen, dann geht man auch nicht hin. Also den Steuerpflichtigen. Hm. Ja, das soweit erstmal. Mhm.
Vielleicht zum Abschluss oder so einen Ausblick haben wir jetzt noch vorbereitet, wenn jetzt eine Betriebsprüfung vor der Tür steht. Was kannst du den Steuerberatern vielleicht an Tipps mitgeben, wenn eine Betriebsprüfung eben vor der Tür steht? Wie können sie sich vorbereiten oder was wäre so dein Wunsch oder ja, dass es denen erleichtert? Hast du da Tipps?
Ja, als Tipp, es ist ja kein Geheimnis, dass wir eine Schwerpunktprüfung durchführen. Also wir sagen, was weiß ich, bei mir sind das immer die Vollständigkeit der Betriebseinnahmen. Weil das eine bargeldintensive Branche ist, komme ich nicht drum herum. Also fordere ich vorher gewisse Unterlagen an, indem ich dann sage, bitte leg mir Kassenbücher vor, Kassenabrechnung, irgendwelche Verträge mit nahen Angehörigen. Mhm. So, und wenn ich zu der Prüfung komme und diese Unterlagen sind nicht da, dann ist man schon mal sehr gut gelaunt, weil man sagt, naja, eigentlich möchte ich auch ja meine Prüfung schnell beenden. Ich möchte das prüfen, was ich mir als Schwerpunkt gesetzt habe. Und der Berater legt mir die Unterlagen nicht vor. Dann bei einem Steuerberater bin ich persönlich tatsächlich auch ein bisschen sauer, weil ich dann sage, naja, denkst du, ich bin jetzt doof? Weil ich wollte es ja eigentlich haben, aber es liegt nicht vor. Das ist so der erste Punkt, wo ich dann sage, so bereitet man sich auf die Prüfung vor. Das, was ich in letzter Zeit auch vermisse, das ist so ein Eingangsgespräch zwischen dem Steuerberater und dem Betriebsprüfer. Mittlerweile hat sich das irgendwie so ein bisschen etabliert. Der Prüfer kommt, dann kriegt man sein Prüfungszimmer zugewiesen und das war's. Den Steuerberater sieht man entweder gar nicht oder 4 Tage später, wenn das meiste schon irgendwie sowieso durch ist. Auch das sollte man vielleicht irgendwo wieder aufgreifen und sagen, dieses respektvolle Miteinander. Sowohl von der Betriebsprüfung als auch von dem Steuerberater, das miteinander reden, ein Eingangsgespräch, die Unterlagen, dann während der Prüfung, wenn Rückfragen bestehen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Prüfer, der nichts zu tun hat. Also ich bin ja in meinem Flow, sag ich mal, ich bin in der Prüfung, dann fordere ich Unterlagen an und ich bekomme schlichtweg 2 Tage lang die Unterlagen nicht. Das heißt, ich gucke mir jetzt auf einmal was anderes an. Ich fange an zu blättern, ich fange an zu suchen und dann findet man vielleicht das, was man gar nicht so als Schwerpunkt in der Prüfung hatte. Im Endeffekt, um das jetzt mal vielleicht mal so zusammenfassend darzustellen, dass man sagt, ja, man sollte sich respektvoll auf Augenhöhe begegnen, sowohl von der Prüferseite als auch von der Beraterseite. Und man sollte vielleicht auch beide Seiten sehen. Also ich als Prüfer sehe die beratende Seite, verstehe die Handlung des Beratenden, also des Steuerberaters, weil er den Mandanten schützt, weil er den Mandanten berät, aggressiv, ist auch in Ordnung, passt. Aber auf der anderen Seite muss man mich als Prüfer verstehen, dass ich ja für die Allgemeinheit eigentlich da bin, dass ich ja die Steuern, die wir dann halt für unseren Sozialstaat brauchen, tatsächlich auch einhole, ne? Und diese Steuerhinterziehung und Steuerverkürzung halt verhindere. Und da sollte man vielleicht auch irgendwo so ein bisschen im Blick behalten und sagen, ja, der macht ja auch seinen Job.
Ja, eben so die gegenseitige Wertschätzung und den Respekt voreinander, dass man das nicht vergisst. Das wäre auch so meine letzte Frage gewesen, was jetzt so diese Zusammenarbeit zwischen Beratern und Prüfern verbessern kann, um vielleicht auch Missverständnisse schon vorher zu vermeiden oder auch diese Bereitschaft zu kooperieren zu fördern. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast mit dem Thema Kommunikation, wenn das allen vorangestellt wird, dann ist schon mal eine gute Basis gelegt, ne, dass man ins Gespräch geht. Schon am Anfang der Prüfung.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich aber, glaube ich, auch im Klaren sein, es wird auf der Prüferseite, sagen wir mal, gewisse Menschen geben, mit denen man nicht klarkommt, die penibel sind, die sehr akribisch sind, die vielleicht an manch einer Stelle, sage ich mal, auch unangenehm sind. Ne? Also das hängt dann aber halt mit dem Menschen zusammen, der dann auf der anderen Seite ist.
Ja.
Und auf der Beraterseite wird das genauso sein, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt ein Berater, mit dem kann man gar nicht reden. Aber dann muss man sagen, okay, dann beendet man die Prüfung auf der sachlichen Ebene und dann ist alles in Ordnung.
Ja, verstehe. Mhm. Danke.
Ja, super, sehr spannend. Ich glaube, dann sind wir auch, ich gucke mal auf meinen Zettel, so ziemlich durch. Franzi, oder hast du noch was auf deinem Zettel außer dem Hinweis?
Nee, genau, den Hinweis hätte ich noch, ja.
Genau, dann feuer mal deinen Hinweis ab.
Ja, und zwar möchten wir gerne auf das Steuerberaterforum, das NWB ja jedes Jahr ausrichtet, verweisen. Das ist dieses Jahr in Essen. Es findet am 12. und 13. September statt. Und das Motto dieser Praktikertagung lautet in diesem Jahr: Mensch trifft KI, ein starkes Team. Jeder, der dabei ist, kann sich auch in diesem Jahr wieder auf spannende Vorträge und auch Schlagabtausche freuen. Es gibt auch die Möglichkeit, online teilzunehmen, und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
KI ist ja das Thema, ne? Damit läuft gerade alles. Aber es ist spannend, wie es die Arbeitswelt verändert. Ein herzlicher Dank geht an unseren heutigen Gast Valeri Leontjev für die spannenden und informativen Ausführungen. Danke, Valeri.
Ja, vielen lieben Dank.
Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne und bleibt auf dem Laufenden über zukünftige Folgen. Wir freuen uns auch über euer Feedback und eure Anregungen. Besucht uns auf unserer Website nwb.de/steuerbar-podcast oder folgt uns in den sozialen Medien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt erfolgreich und auf dem neuesten Stand der Steuerwelt. Ciao, tschüss.
Tschüss.
Alles klar, tschüss.
Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. September findet die Steuerberater-Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien, in Stuttgart statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB-Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de und sichere dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenloses Ticket. Sei dabei! Bereit für eine neue Herausforderung? Werden Sie eigenständige VLH-Beraterin oder eigenständiger VLH-Berater? Unterstützen Sie unsere Mitglieder mit Ihrem Steuerwissen und helfen Sie ihnen, Geld zu sparen. Profitieren Sie von einer attraktiven Vergütung, flexiblen Arbeitszeiten, umfassenden Schulungen und einem starken Netzwerk. Entdecken Sie Ihre Chancen unter vlh.de/steuerkarriere. Starten Sie jetzt bei dem größten Lohnsteuerhilfeverein in Deutschland, der VLH, Ihrem starken Partner.